Also wir freuen uns, bei euch sein zu dürfen und wollen heute über die allerwichtigste Person nachdenken, die es gibt, unseren Herrn Jesus Christus. Die vergangenen beiden Male, wo ich hier war, haben wir über Johannesevangelium 1 und Johannesevangelium Kapitel 2 gesprochen. Heute wollen wir uns das Johannesevangelium Kapitel 3 anschauen, und zwar die Verse 1 bis 21 und auch der Vers 36. Ich lese das nach der neuen Genfer Übersetzung vor, und wer auch so ein Johannesevangelium zum Verschenken haben möchte, darf sich nachher gerne hier eins von wegnehmen. Ja, Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 21 und auch der Vers 36. Es heißt dort: Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht? Entgegnete Jesus. Ich sage dir, ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinem Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu erretten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht, er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch in dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ans Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Noch der Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Soweit unser Predigttext von heute. Wir haben das letzte Mal in Johannes Kapitel 2 gesehen, dass mit Jesus wirklich diese ganz wunderbare neue Heilszeit anbricht. Er hat Wasser zu Wein gemacht, er hat den Tempel gereinigt, er ist der Messias, er ist der König Israels, er ist der Herr, den wir auch eben angebetet haben. Und im Kapitel 3 wird uns berichtet, dass bei Nacht ein ganz, ganz besonderer Mann Jesus aufsuchte, Nikodemus. Einer der führenden theologischen Lehrer Israels damals. Er kam zu ihm und er berichtet Jesus davon, dass er bekennt. Er sagt das dort in Vers 2. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und da hat Nikodemus recht gehabt. Da hat Nikodemus wirklich recht gehabt. Jesus ist ein Lehrer, der von Gott gesandt ist. Und niemand kann solche Dinge tun wie Jesus. Auch heute noch ist das, was Jesus tun kann, einzigartig. Und wir haben ihn mit wunderbaren Liedern zusammen gelobt. Wir haben ihn unsere Anbetung gebracht. Jesus, das, was du tust, zeigt, wer du bist. Nikodemus hat erkannt, dass Jesus ein Lehrer Gottes war. Das heißt, ein Lehrer, der Gottes Wahrheit richtig verkündigt. Und das ist auch in unserer heutigen Zeit ganz wichtig, dass wir wirklich unsere Ohren öffnen, um wirklich Gottes Wahrheit zu hören. Wir leben in einer Zeit, in der so viel Widerstand gegen den christlichen Glauben da ist, wie im Grunde noch nie in unserer Kultur. Jede christliche Lehre wird angegriffen. Unsere Teenager, unsere Kinder sind die erste Generation, die in einer antichristlichen oder nachchristlichen, gegenchristlichen Gesellschaft aufwächst, in der selbst die Partei des Bundespräsidenten die jungen Leute zu törichtesten Dingen auffordert und die Autorität der Eltern untergräbt. Wir brauchen Jesus, der uns und unsere Kinder unterrichtet und lehrt. Und ihr lieben jüngeren Leute, es ist so wichtig, das Wort Gottes wirklich zu lesen und zu studieren. Das Johannesevangelium ist so tiefgründig, es enthält so viele wunderbare Reden und Lehren Jesu. Wir werden nie ans Ende damit kommen, auch dieses Evangelium zu studieren. Und doch ist es auch wunderbar geeignet, es auch weiterzugeben anderen. Und diese schöne Ausgabe sei besonders euch Jüngeren erstmal empfohlen und dann dürfen alle anderen auch nehmen. Also Nikodemus steigt mit einem Kompliment ein. Und auch ich möchte mit einem Kompliment beginnen. Ihr seid uns schon in der Zeit, die wir hier in Österreich sein dürfen, ans Herz gewachsen. Und wir freuen uns, dass ihr Gemeinde Gottes seid. Und Nikodemus macht auch Jesus ein Kompliment. Er sagt, du bist ein Lehrer von Gott gesandt. Aber Jesus lässt sich jetzt nicht umschmeicheln. Der kommt gleich wirklich auf den Kern. Der sagt dann, er entgegnete, Nikodemus, ich sage dir, ich brauche dein Lob nicht, Nikodemus, sagt er, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und hier betreten wir heiliges Land. Das ist das, was uns auch als Evangelikale, als Freikirchler einigt. Wir wissen um die Wiedergeburt. Wir wissen um dieses große Geheimnis dessen, dass wenn wirklich Gott ein Herz anrührt, diese Person Jesus findet und es so radikal ist, als wenn diese Person noch einmal vollständig neu geboren wird. Denken wir daran, wie genial ist es, und wir durften es auch gerade bei uns in der Familie feiern, wenn ein neuer Mensch geboren ist. Alles ist da. Die Anlagen des Lebens sind da. Und Jesus sagt, ins Reich Gottes kommt man hinein, wenn man auch diese grundlegende innere Verwandlung erlangt hat. Er spricht von neuer Geburt. Im Griechischen ist das Wort neu auch von oben. Ja? Wir wissen, ich muss wirklich von oben geboren werden. Das ist die Richtung. Ich muss aber auch neu geboren werden, weil wenn ich noch gar nicht Jesus rettend erkannt habe, dann ist noch ein ganz grundlegender Wandel in meinem Leben, der aufsteht. Und da hat jetzt Nikodemus eine ganz große Frage. Und er sagt jetzt, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Er kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren. Nikodemus missversteht vollkommen, was Jesus hier über die Wiedergeburt sagt. Und trotzdem hat Jesus ihm das zugemutet. Trotzdem hat Jesus relativ offen und direkt mit ihm von der Wiedergeburt gesprochen. Aber Nikodemus, der versteht das nicht. Der sagt, es ist doch unmöglich, noch einmal neu geboren zu werden. Und da hat Nikodemus recht. Das ist wirklich nicht möglich, dass ich noch einmal körperlich neu geboren werde. Und jetzt erwidert Jesus und sagt ihm, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, hier gibt er einen Hinweis, diese neue Geburt ist die Geburt aus Wasser und aus Geist, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Jesus weist hier Nikodemus auf das Alte Testament hin. Und im Alten Testament hat das Volk Gottes viel Kummer und Elend erlitten. Sie waren aus Mesopotamien in der Gestalt von Abraham nach Kanaan gekommen. dann nach Ägypten, dann nach Kanaan, ins verheißene Land zurück. Und dann mussten sie wieder nach der Zeit der Könige ins Exil, wieder nach Mesopotamien zurück. Das ist wie bei einem Mensch-ärger-dich-Spiel. Zurück an den Anfang. Und das war zutiefst schockierend, denn der Tempel war zerstört worden. Aber Gott hatte das vorhergesagt. Aber inmitten dieser Finsternis hatte Gott in verschiedenen prophetischen Schriften die Verheißung aufgegriffen, die er auch schon Mose gegeben hatte, dass wenn ihr im Exil nach mir fragt, dann werde ich euch zurückbringen. Er hat dann das noch vertieft durch die Propheten Jeremia, Hesekiel und Joel, wo dann gesagt wurde, eines Tages, zum Beispiel in Hesekiel 11, Vers 19, werde ich ihnen ein Herz geben und einen neuen Geist in ihr Inneres und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Sie werden so in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und befolgen und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Und auch an anderen Stellen wird von dieser großen Umwandlung gesprochen. Das war nur eine Zukunftshoffnung damals, auch in Hesekiel. Diese große Stelle, wo die Totengebeine wieder lebendig werden. Israel als Volk wieder aufersteht. Und auch wir dürfen darauf hoffen, wie Paulus in Römer 11 sagt, dass eines Tages auch die Kinder Israel nach dem Fleisch einer ganz großen Zahl auch diese innere Neugeburt erfahren werden. Aber schon damals weist Jesus Nikodemus darauf hin, dass auch selbst für ihn es zu dieser Neugeburt aus dem Geist, aus dem Wasser der Reinigung, der inneren Reinigung, keine Alternative gibt. Und es kommt daher, dass eben ja, natürliches Leben bekomme ich von meinen Eltern. Das geistliche Leben muss ich von Gott selbst empfangen. Der Heilige Geist ist es, der dieses geistliche Leben schenkt. Und er erklärt es Nikodemus, jetzt sei das halt nicht erstaunt, wenn ich das sage. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Die Pharisäer, die Sadduzäer, der Hohe Rat, alle aus dem Volk damals hatten es nötig, von Neuem geboren zu werden. Und auch unsere Kinder, die wir im Glauben aufziehen, auch sie haben es nötig, von Neuem geboren zu werden. Ja, auch jeder von uns muss von Neuem geboren werden, sonst kann er nicht das Reich Gottes wirklich sehen, wahrnehmen, erleben, begreifen, hat Jesus hier unterstrichen. Und dann sagt Jesus ganz bekannte Worte, der Wind weht, wo er will. Und wir waren in Pula gewesen und ich mag diese Südspitze, weil da auch mehr Wind weht, das ist etwas kühler als im Norden und auch als Nördlicher, der ich auch viele Jahre lang im Norden gelebt habe, auf einer Halbinsel, tut mir diese Brise Wind wohl. Und Wind ist wirklich ganz erstaunlich, wie sich Wind bildet, wie sich Wind widerlegt, auch wie sich auch am Meer der Wind drehen kann, im Gebirge. Und Jesus macht darauf aufmerksam, dass so wie der Wind weht, da wo er weht, so auch Gottes Geist wirkt. Wir hören sein Rauschen, aber wohin er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Also das ist immer eine Überraschung, wenn ein Mensch den Herrn findet. Wir sehen das Wort aus, aber dann müssen wir warten. Wir sehen aus. Es ist nicht eine Überraschung in der Hinsicht, jemand kommt zum Glauben und wir haben keine Ahnung warum. Wir haben ihm das Wort gebracht. Aber es ist eine Überraschung, wenn wirklich dieser Same aufgeht, dieses neue Leben entsteht. Und das ist bei jedem so. Bei jedem von uns war das eine Überraschung des Heiligen Geistes. Und Nikodemus versteht das nicht. Im Vers 9 sagt er, wie kann das geschehen? Und jetzt sagt Jesus, als Lehrer Israels weißt du das nicht? Und er spricht dir noch einmal im Grunde auch auf die alttestamentlichen Schriften an. Und er sagt dann, ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Er sagt, ich bin ein Zeuge. Ich, der Vater, der Heilige Geist, meine Jünger, die bei mir sind. Wir bezeugen etwas, was wir wirklich gesehen haben. Aber ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Nicht einmal, wenn wir von einfachen, normalen, irdischen Dingen reden. Und dann macht Jesus Nikodemus darauf aufmerksam, dass jetzt in Jesus etwas ganz Neues angebrochen ist. Er macht deutlich, dass noch nie jemand, Klammern, von sich aus in den Himmel hinaufgestiegen ist. Hat keiner geschafft. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Der Menschensohn, der sagt, es konnte niemals konnte irgendjemand in eigener Kraft in den Himmel hinaufsteigen. Aber der, der dort war, der Menschensohn, der ist herabgekommen, Nikodemus. Der ist herabgekommen, der Menschensohn. So nannte sich Jesus gerne, nicht der Messias. Weil der Messias, da waren Erwartungen und Vorstellungen politischer Natur, die irregeführt wurden. In Markus wird uns sogar berichtet, dass Jesus dann sagte, wo Petrus sagte, du bist der Christus, sagt es jetzt bloß nicht weiter, weil alle es verdrehen und missverstehen. Er war der Messias, aber nicht im Verständnis, wie sie es damals verstanden haben. Im Verständnis von Daniel 9, der Menschensohn, von Jesaja 53, der leidende Gottesknecht. Und er sagt, der Menschensohn, er war ja Mensch geworden, auch dieser Menschensohn, dieser herrliche Menschensohn, der wiederkommen wird, strahlend wie die Sonne. Dieser Menschensohn ist herabgekommen. Nikodemus, die Zeit des Endes ist eingeläutet worden. Die Zeit des neuen Bundes ist in mir da. Nikodemus, begreifst und verstehst du nicht, dass jetzt es nötig ist, an mich zu glauben? Und er sagt es noch deutlicher. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, im 4. Buch Mose wird uns das berichtet, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, oder jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Er erinnert Nikodemus an diese Wüstenwanderungszeit. Eine furchtbare Zeit für diese erste Generation, die vollständig gefallen war. Sie hatten alle Wunder Gottes gesehen, aber rebelliert. Nicht nur die Rotte Korachs, alle miteinander nicht geglaubt. Und nur Josua und Kaleb durften ins Land hinein. Und da war diese Begebenheit, wo sie wieder murrten, diese Giftschlangen von Gott kamen, diese Feuerschlangen. Und dann Gott sagte, okay, ich werde diese bronzene Schlange erhöhen. Und wer jetzt gebissen ist, und dahin schaut, der wird erlöst werden. Und so sagt Jesus Nikodemus, Nikodemus, es ist etwas nötig. Es ist nötig, dass du erkennst, lieber Lehrer Israels, lieber Meister, ich bin mehr als nur ein Lehrer von Gott. Ich bin der leidende Gottesknecht. Ich bin der Menschensohn, der ich gekommen bin, um mein Leben zu opfern. Nikodemus, die Schlange musste erhöht werden. Auch ich werde ans Kreuz erhöht werden. Wer an mich glaubt, jeder, der an mich glaubt, wird ewiges Leben haben. Dieses neue Leben bekommen. Wir werden nämlich ins ewige Leben hineingeboren. Und der Tod kann uns das ewige Leben nicht rauben. Krankheit, Leid und Entbehrung kann uns das ewige Leben nicht rauben. Und die Bibel redet niemals davon, dass eine Geburt wieder rückgängig gemacht werden kann. Wer einmal als Mensch geboren wurde, das ist unumkehrbar. Und wir nehmen die Warnung des Hebräerbriefes ganz ernst. Wer von Jesus weggeht, der ist hinfort. Wer wirklich von ihm abfällt, Jesus abschwört, auf Jesus spuckt, der kann nicht zurück. Da hat der Hebräerbrief ganz recht. Aber wer einmal neu geboren wurde, der wurde neu geboren. Und so wenig, wie ich das rückgängig machen kann, dass meine Eltern mich ins Leben gebracht haben, meine Mutter mich geboren hat, das kann ich nicht rückgängig machen. So wenig kann ich auch das rückgängig machen. Wir haben ewiges Leben bekommen. Im Alten Testament, im Alten Bund, da konnte man von Gott abfallen. König David hat große Angst gehabt, dass er wie Saul sein würde. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Epheser 1 lesen, was der Heilige Geist uns als der Ehering gegeben wurde. Der Geist wurde uns gegeben als das Zeichen, dass ich für immer bei Gott sein werde. Das Leben, das neue Leben, was wir durch den Glauben an Jesus haben, das ist das ewige Leben. Das ist Leben, was bleibt. Und dieses ewige Leben bekommt jeder, jeder, der an Jesus glaubt. Das ist die ganz große Verheißung, das ist die ganz große Einladung, die wir auch gerne ins Burgenland hinaustragen. Diesen vielen wunderbaren Menschen, wer heute ins Strandbad nach Neusiedl geht, der kann dort baden und er kann auch dann vielleicht mit Leuten vielleicht irgendwie ins Gespräch kommen, etwas, dieses vielleicht Buch dort liegen lassen oder auffällig darin lesen oder however and whatever. Er kann dann vielleicht ein Zeugnis ablegen. So viele Urlauber kommen hierher zu euch, so viele Touristen aus Deutschland. Wie wäre das wunderbar, wenn sie nicht nur das gute burgenländische Leben kennenlernen, sondern wenn sie das ewige Leben finden, weil du, liebe Schwester, ihnen Jesus bezeugt hast und ihnen wirklich dem Urlauber ein Urlauber geworden bist, um Jesu Willen. Diese Verheißung gilt für jeden Urlauber, der hierher kommt. Er hat eine ewige, er hat eine Seele, er hat auch ein ewiges Schicksal, aber er hat vielleicht nicht das ewige Leben. Hier heißt es, jeder, der an ihn glaubt, jeder, ist das nicht wunderbar? Einmal durchatmen, genießen. What a Savior, was für eine Verheißung, was für eine Botschaft, was für ein toller Spruch auf dem Oldtimer hinten drauf. Jeder, jeder, egal wie du dich fühlst, auch jetzt, das gilt dir. Und wir laden dich zu Jesus ein, so wie auch Jesus Nikodemus eingeladen hat. Totale innere Reinigung empfangen wir durch Jesu Blut. Totale innere Reinigung. Totales neues Leben, neue Hingabe an Gott. Wir leben in der Zeit des neuen Bundes, wo Dienen Spaß macht. Wo es eigentlich Freude macht, Gott zu dienen. Denn wir dürfen in der Kraft des neuen Lebens dienen. Und dieses neue Leben kann auch der irdische Tod nicht auslöschen. Dieses neue Leben kann auch kein Rollstuhl nicht auslöschen. Meine Großmutter war für 40 Jahre sehr sportliche Frau, als Pastorenfrau an den Rollstuhl gefesselt. Aber das ewige Leben konnte man ihr nicht nehmen. Und ich habe gemerkt, als sie gestorben war, wie auch diese Gebete dann gefehlt haben. Egal, wo wir sind und wie wir sind, dieses ewige Leben kann durch unsere Venen pulsieren. Und egal, wo du bist und egal, wer du bist und egal, was du getan hast und erfahren hast, was du getan hast und was dir angetan wurde, ob du Täter, Opfer und beides wahrscheinlich bist, egal. Jeder, der an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Und jetzt kommt, wie ich glaube, eine Sektion, wo Johannes das noch weiter vertieft. Wo Johannes, der Evangelist, der Apostel, jetzt uns erklärt, er wird uns noch mehr erklären über dieses neue Leben. Man findet übrigens nochmal im Kapitel 3 am Ende nochmal so eine Kommentarsektion von Johannes selber. Und jetzt kommen diese berühmten Verse, denn Gott, erklärt er uns, Johannes jetzt, ja, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Was sollen wir mitnehmen aus diesem Gottesdienst? Gott hat die Welt so sehr geliebt. So sehr geliebt, dass er einen schönen Urlaub auf der Erde gemacht hat, wie ich jetzt mit meinen Kindern. Ich habe nichts gescheut, um ihnen Kroatien wunderbar und herrlich erscheinen zu lassen. Das Wasser der Adria blauer und die Luft schöner und das Essen besser als in Wien. Aber Gott hat seine Liebe gezeigt, dass er seinen Sohn Sündopfer gab. Dass sein lieber Sohn, sein kleiner Sohn, ja, sein liebes Herzenskind, unschuldig wie ein Lamm, in den Tod gegeben wurde für uns. Seinen einzigen Sohn hat er seinem Herzen entrissen, um ihn für uns zu geben. Ja, da hat Gott wirklich, da hat Gott seine Liebe gezeigt. Da, da, am Kreuz. Weil manche Menschen sagen, wie kann ein Gott der Liebe das und das zulassen? Und dürfen wir mit ihm davon reden, was ein Gott der Liebe am Kreuz getan hat? Wie er alle Schuld der Welt auf sich nahm. Und Jesus, der Leidende, der Zerschlagene, Gottesknecht wurde, weil der Vater ihn dahin gegeben hat. Und der Vater ist nicht gegen den Sohn. Und der Sohn ist nicht gegen den Vater. Der Vater hat seinen Sohn geschenkt. Stell dir vor, ein kleines süßes Baby. Ein sündloses Baby wurde zu einem erwachsenen Mann. Er gab es dahin. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben habe und nicht verloren geht. Ihr Lieben, es gibt eine Kehrseite zum ewigen Leben, die Verlorenheit. Das ist hier sehr, sehr fein ausgedrückt. Damit er nicht verloren geht. Und ich muss euch was sagen. Die Gottesdienste sind schön hier. Aber du kannst verloren gehen. Auch hier in unserer Mitte, wenn du nicht an Jesus glaubst. Du kannst dem Leben verloren gehen. Du kannst der Freude verloren gehen. Der wahren Gemeinschaft und Liebe verloren gehen. Ich habe meinen Ehering im Neusiedler See verloren. Und ich habe danach schon sehr viel gesucht. Ich habe mir einen Golddetektor besucht, aber der hat nicht richtig angeschlagen. Und ich würde so gerne meinen Ehering finden. Ich weiß ungefähr, wo ich ihn verloren habe. Es ist unmöglich. Und das ist fast unmöglich. Wenn ihr da was findet, wo drin steht, die Verse trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und Susanna, dann könnt ihr ihn mir zurückgeben. Und ihr könnt auch gerne mal dort im Neusiedler Strandbad in der Mitte ungefähr Tauchversuche unternehmen. Aber dort im Schlamm, wer will es noch wiederfinden? Dort im Schlamm. Und ich muss euch was sagen. So ein Ring kann man ersetzen. Irgendwann werden wir es tun. Aber ein verloren gegangener Mensch. Im Schlamm des Lebens begraben. Schlamm des Lebens begraben. Ewiges Leben nicht empfangen. Es ist sehr, sehr traurig, dieses Bild vom Verlorengehen. Nicht mehr wiedergefunden, nicht mehr wiederbekommen. Aber Gott möchte gerade, dass wir nicht verloren gehen, dass du nicht verloren gehst, dass du ewiges Leben bekommst durch den Glauben an Jesus. Er ist am Kreuz gestorben für unser aller Schuld. Hat Gott nicht genug Liebe gezeigt und genug Liebe bewiesen, dem er das getan hat? Kannst du nicht trotzdem glauben, trotz der Fehler der Geschwister, trotz der Fehler der Christenheit, trotz der Fehler der Eltern, trotz der Fehler der christlichen Führer, trotz der Fehler der Jugendkultur, trotz? Ich muss sagen, ich glaube trotzdem an Jesus. Ich bin da so dankbar für. Ich weiß, es gibt unendlich viele Probleme in meinem Leben und darüber hinaus, aber ich glaube an Jesus, weil ich seine Liebe sehe, ich sehe sie, ich begreife sie und ich habe keine Alternative zum christlichen Glauben. Mag schieflaufen, was will in der Christenheit? Ich habe keine Alternative. Ich darf Jesus sehen. Und wir laden auch dich heute ein, das nochmal ganz neu wieder zu sagen, Jesus, egal bei all dem, was auch nicht gut läuft in meinem Leben, ich habe keine Alternative zu dir, denn ohne dich gehe ich verloren. Und Johannes führt dann aus, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Jesus kam nicht, um dein Todesurteil zu unterschreiben. Das wird ein anderer sich wünschen, dass er das tun würde. Er kam nicht, um dich zu verurteilen, um dich auf die Anklagebank zu setzen, sondern er kam, um dich zu retten. Er kam nicht als der Richter, er kam als der Retter, als der Erlöser, als der Sohn Gottes, der bei seinem ersten Kommen das Heil der Welt erwerben würde. Er kam, um zu retten. Dieser große Begriff der biblischen Theologie, Errettung, Heil, ganz umfassend, kann ich jetzt auch nicht alles ausführen, was alles in der Bibel heißt, aber er kam, um alles in Ordnung zu bringen, um uns zu retten, um uns zu helfen, nicht um uns zu verdammen. Aber jetzt wird es dramatisch, denn es heißt hier, wer aber nicht glaubt an ihn, wird nicht verurteilt. Wer aber an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Du willst nicht unter das Urteil fallen. Leute, ich weiß, dass ihr schon mal vor Gericht gestanden habt. Ich zum Glück noch nicht, aber ganz mulmiges Gefühl. Auch umso wichtiger die Dinge sind, um die es geht. Stell dir vor, dir wird was angehängt. Oder du hast wirklich was zu verbergen. Und dann, ich bin auch Wirtschaftsinformatiker. Ich könnte auch auf Computern von euch Sachen vielleicht finden, die man nicht ahnt. Und stell dir vor, Staatsanwälte, Kriminalbeamte, Computerexperten, Überwachungskameras. Alles wird verwendet, um dir etwas nachzuweisen und um deutlich zu machen, er oder sie hat dies und das getan und darauf steht das und das. Was für ein mulmiges Gefühl, dieser geballten Macht des Staates ausgesetzt zu sein. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das sein muss? Auch ihr Jüngeren, stellt euch das mal vor, ihr kennt alle schon Prüfungen, die ihr ablegen müsst in der Schule, wo ihr glänzt, weil ihr das oft wisst, was ihr wissen müsst. Aber stell dir vor, du als Person stehst auf dem Prüfstand vom Staat her, wie die ersten Christen. Mulmig, alles, was ihr auf WhatsApp geschrieben habt. Das CIA hat das sowieso schon mal und alle Geheimdienste im Westen haben es gekauft. Alles, was du über andere Messenger geschrieben hast, ist aufgezeichnet, Facebook, E-Mail. Deine Gedanken sind bei Gott aufgezeichnet. Und hier wird aber gesagt, wer an ihn glaubt, ist nicht verurteilt. Ganz genau. Oh Herr, wie wunderbar dankbar bin ich dafür, dass ich nicht verurteilt werde. Ich habe so viel falsch gemacht. Auch als Pastor, als Vater, als Informatiker, als Freund, als Bruder. Ich habe keine weiße Weste, ich habe ein schwarzes Herz. Wie auch dieses Shirt schwarz ist. Von mir aus habe ich ein schwarzes Herz. Und von mir aus bin ich verurteilt. Aber weil ich an Jesus glaube, bin ich nicht verurteilt. Dazu laden wir dich ganz neu ein, auch heute das mit uns nachher auch zusammen zu feiern. Und es ist aber auch eine Kehrseite, die hier genannt wird. Und das ist nicht weniger gruselig, was ich davor erklärt habe. Wer nämlich nicht an den Namen von Gottes Sohn glaubt, der hat sich damit schon das Todesurteil selber unterschrieben. Das heißt hier, wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Warum? Ich glaube doch nur nicht, ich will neutral bleiben. Jesus ist so wichtig, Jesus ist so groß. Das Lied, was wir nachher auch singen werden, ja? Weil Jesus so groß ist, kann keiner von uns auf neutralem Boden bleiben. Meine lieben Kinder, meine lieben Freunde, meine lieben Geschwister. Weil Jesus Jesus ist. Ist Unglaube meine Verurteilung, mein Todesurteil. Johannes erklärt hier, weil er damit nicht geglaubt hat an den Namen dessen, der Gottes eigener Sohn ist. Das war schon schlimm im Alten Testament, nicht an die Verheißungen zu glauben, an Abraham, nicht an das Gesetz von Mose, nicht auf Davids Seite zu stehen, nicht mit Elia gegen Ahab zu kämpfen, das war schon schlimm, nicht mit Jeremia zu leiden, das war alles schlimm. Aber was soll ich sagen? Das war schon schlimm, mit Saul gegen David dann zu sein. Dramatisch. Ich vermute, die sind nicht in dem Himmel, die nicht auf Seite Davids getreten sind, des kleinen Messias damals. Die gegen Jeremia waren, die Jeremia verspottet haben, entführt haben nach Ägypten. Aber was? Aber was ist das? Was ist das gegen diese Tatsache? Nicht zu glauben an den Namen Jesu. Ich möchte wirklich an dieser Stelle persönlich dich fragen, ist dir das wirklich bewusst, wie einzigartig Jesus ist? Hey, schaut nicht mich und meine Schwachheiten an. That's nothing. Das ist nichts verglichen mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Namen, Erretter, Gottes Sohn, Messias. Und so ist auch das Buch, was ihr heute vielleicht verschenken könnt, hier. Aber es ist immer so mit unserem Zeugnis. Sagt Paulus, wir sind ein lieblicher Geruch für die einen, die gerettet werden. Und für die anderen, die nicht an Jesus glauben, auch dein Auto ist ein Geruch des Todes. Wir dürfen jetzt verstehen und begreifen, wie groß seine Würde ist. Wie groß bist du, Jesus? Und dein Name ist wunderbar. Vergib mir, dass ich deinen Namen manchmal nicht hochachte, wie ich sollte. Heilige mein Leben. Ich möchte deinen Namen glauben. Wie traurig ist es, wenn auch Kinder aus unseren Gemeinden, Familienmitglieder, Freunde, lange Weggefährten irgendwann zeigen, dass sie doch gar nicht das verstanden haben richtig, obwohl es so aussah. Und nicht an Jesus zu glauben, das verurteilt uns. Und Johannes erklärt dann, so, im Vers 19, so vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Er kam aber nicht, um zu richten. Merkt dieses Paradox? Er kam nicht, um zu richten, sondern um zu retten. Aber weil er Superman, die Lichtgestalt schlechthin ist, muss er trotzdem Licht und Finsternis scheiden. Und das wird dann schon sozusagen das Heilen Christus wird dem zum Gericht, der nicht an Jesus glaubt. Das ist die Wahrheit. Und sie zeigt, was für eine Berufung wir haben. Wow. Oh Mann. Oh Mann. Was ist manchmal los in meinem Leben? Mensch, das passt doch nicht zu Jesus. Das passt doch nicht, wie ich mit meinen Arbeitskollegen umgehe, wenn das so ist mit Jesus. Und ich ein Jesusträger sein soll. Mensch, das passt doch nicht in den Ehen. Auch Kinder mit den Eltern. Das passt doch manches nicht. Einfach zu Jesus passt das einfach nicht so. Er ist so wichtig. Er ist so groß. Und wir haben so eine Aufgabe fürs Burgenland, für Österreich. Wir haben so eine Aufgabe, so eine Berufung auch für Wien. Leute, es ist eine Zeit des nie dagewesenen Abfalls. Und wir, die wir es wissen. Oh Leute, lasst uns immer wieder den Blick erheben. Lasst uns noch mehr Anbetung zu Hause machen. Lasst uns Jesus anbeten am Morgen und am Mittag und am Abend in den Familien. Denn das ist das Entscheidende, wie auch wir zu Jesus stehen. Das ist 10-mal wichtiger als viele andere Sachen, die auch sehr wichtig und sehr gut sind. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Und ich möchte doch nicht jemand sein, wo man dann zu Recht wird sagen können, so wie die mit ihrem Vater geredet hat, so wie die mit ihrem Mann, so wie der Vater mit seinem Kind gesprochen hat, so wie der mit seinem Chef geredet hat, so wie. Das kann doch nicht sein. Kann kein Christ sein, kann kein Christusträger sein. Und vielleicht sie Sachen hervorbringen gegen uns, die wahr sind. Und so der Feind ihre Augen verdunkelt. Das ist das Gericht an den Menschen. Wenn jemand das Wort von Jesus hört und nicht darauf richtig reagieren kann. Und wir sind deshalb aufgerufen, unser ganzes Leben zu einem Gottesdienst wirklich zu machen. Ja? Wirklich. So ein Gottesdienst. Das ist ja der Hammer. Das ist Wahnsinn, dieser Gedanke. Wie soll es anders sein, wenn ich Gottes neues Leben empfangen habe? Wie soll es anders sein? Dann muss auf den Oldtimer das I Love Jesus hinten rauf. Nicht nur auf dem Oldtimer, überall in meinem Leben steht es eigentlich dran. Da brauchen wir Gemeinde. Da brauchen wir uns, um uns wirklich auch oft darauf auszurichten. Mensch, Bruder, Schwester, ich wollte noch mal sagen, lass uns doch jetzt uns wieder vertragen. Denn das ist das Gericht, wenn Menschen Jesus ablehnen. Wir wollen nicht dazu noch beitragen. Das heißt hier, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Schon damals zur Zeit von Nikodemus. Warum, lieber Freund, liebe Tochter, lieber Kollege, warum haben die Menschen damals das Licht nicht willkommen geheißen? Was ist der Grund für Atheismus? Weil ihre Werke böse waren und sie einfach keinen Bock darauf haben, mit einer moralischen Instanz hier konfrontiert zu werden, die ihnen sagt, was verkehrt läuft. Das steht hier. Ja? Darauf hat einfach der Sünder, der nicht wiedergeboren ist, keine Lust. Das findet er absolut uncool. Absolut, das ist ein No-Go. Das ist ein absolutes No-Go, damit jemanden zu konfrontieren. Und auch wenn Leute sich von dir abwenden, wenn du ihnen auch wirklich das erklärst, du musst es irgendwann erklären. Irgendwann musst du erklären, was wir damit meinen, dass Jesus unser Erlöser ist. Und das ist wirklich die Bombe. Das ist, wenn du einen Brandsatz hineinwirfst. Nein, ich will der tolle Typ bleiben. Ja? Ich bin die Queen, Herr. Ja? Ich bin wer? Nein. Aber hier heißt es, sie lehnen dann wirklich das Licht ab, weil ihre Taten böse sind. Das ist der Mensch ohne Gott. Der kommt nicht zum Licht. Sagt nicht, meine Kinder sagen nicht, oh Daddy, kannst du mal wieder uns überführen von Sünde und Schuld? Bitte, wir wollen reiner und heiliger werden. Und auch wenn wir diese Botschaft von Jesus bringen, die natürliche Reaktion ist, das ist nichts für mich, bleib mir fern damit. Da wird gesagt, du bist ein Richter. Du bist ein verurteilender, intoleranter, gefährlicher Mensch. Ja, ganz genau, wie einer aus dem Dritten Reich. Ja? Und das war schon damals so. In Klammern, das ist vielleicht heute noch mehr so, aber es war damals schon so. Heute noch mehr der ganzen Kultur vielleicht verankert. Damals war es mehr auf der persönlichen Ebene vielleicht und heute ist es wirklich the song of our time. Das Lied unserer Zeit. Und es wird noch, und diesen Punkt unterstreicht man jetzt mit einem Lineal. Merkt ihr es? Im Vers 19 steht das schon. Im Vers 20 sagt er nochmal wirklich jetzt, denn jeder, er hat es mit dem jeder, der Johannes, so gut. Denn jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Das ist diese ganz durchdringende Wahrheit dessen, der Feueraugen hat, ja. Jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht. Also wer wirklich jemand ist, dessen Leben ist, Schlechtes zu tun, das ist hier so gemeint. Jemand, der wirklich, ja, ich tue Schlechtes und ich rühme mich über das Schlechte. Und da gibt es keine Ausnahme. Er kommt nicht zum Licht, weil er möchte nicht, dass dann offenbar wird, was er tut. Wie jeder, der an Jesus glaubt, ewiges Leben hat. Und jeder, der nicht an Jesus jetzt schon glaubt, verurteilt ist. So ist auch jeder, der Schlechtes tut, jemand, der das Licht hasst. Aber es gibt auch einen Lichtschein hier. Vers 21. Wer sich jedoch in dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ans Licht. Und das ist die ganz große Hoffnung. Wer sich nach der Wahrheit richtet. Und eine Lektion, die ich auf sehr bittere Art und Weise persönlich lernen muss, ist, ja, genau so ist es. Und wer Gott nicht kennt, der kann sich manchmal nicht nach der Wahrheit richten. Das ist so bitter. Es erfordert viel Charakter, uns gegenseitig zu ermahnen, zu sagen, passt. Es erfordert viel, schon unter uns zu ermahnen. Aber wenn ich eine Instanz habe, die neben uns beiden steht, Gottes Wahrheit, dann ist es viel leichter, nicht wahr? Dann muss ich es nicht persönlich nehmen. Ne? Dann muss ich nicht das ganz persönlich nehmen, was du mir sagst, was ich dir sage. Hier heißt es, wer sich in dem, was er tut, also wer sich in seinem Leben nach der Wahrheit richtet, der tritt ans Licht. Wer sich wirklich an der Wahrheit Gottes ausrichtet, die selbstverständlich Jesus in Person ist, aber es ist doch hier noch umfassender gemeint, wer wirklich sich nach Gottes Wahrheit richtet, der wird zum Licht kommen, der wird ans Licht treten. Nach der Wahrheit richten ist sehr schwer. Und wir leben in einer Zeit, in der nichts unpopulärer ist als die Wahrheit selber. Wir haben ganze Maschinerien erfunden, die die Wahrheit runterhalten, Strukturen gebaut und auch uns geduckt. Und wir leben in einer Welt, wo wir teilweise auf dünnem Eis uns bewegen, weil wir die Wahrheit verlassen haben. Weil hier wird jetzt gesagt, da ist Hoffnung. Da ist Hoffnung. Wenn jemand nach der Wahrheit sich richtet, wird er ans Licht treten. Von deinen Kollegen, in deiner Familie. Ein Mensch, der sich nach der Wahrheit richtet, der wird ans Licht treten. Das ist auch ermutigend. Das klingt auch fast humanistisch. Das ist ermutigend. Es ist nicht humanistisch und menschenzentrisch gedacht, aber es soll uns Mut machen. Wer nach der Wahrheit lebt, der wird auch ans Licht treten, weil, das heißt es, und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Nämlich jeder, der zum Licht kommt, der sich in seinem Leben nach der Wahrheit richtet, ist aus Gott geboren. Denn von sich aus geht er nicht zum Licht. Also wenn wir uns gegenseitig unsere Sünden bekennen, wenn wir gegenseitig wirklich offen und transparent miteinander umgehen und nicht alles unter den Teppich kehren, dann machen wir deutlich, dass unser Tun in Gott gegründet ist. Und hier schließt sich der Kreis zur Wiedergeburt. Wir machen deutlich, dass wirklich Gottes wunderbare Gnade uns ewiges Leben gegeben hat. Du musst dich entscheiden. Es scheint zwar so zu sein, als ob auch du Jesus gegenüber eine neutrale Position einnehmen kannst. Aber das scheint eben nur so. In Wirklichkeit ist das nicht so. Jesus ist eine so bedeutende Persönlichkeit, dass er automatisch dich mit in den Sog hineinzieht. In den Sog für eine Entscheidung zu treffen. Am Meer gibt es auch verschiedene Strömungen. Ich habe sie selber schon erfahren. Am Atlantik, an der Nordsee. Und diese Strömungen, die gehen in die Tiefe. Und Jesus ist das größte strömungsverursachende Wesen, was es gibt. Er zwingt dich, an ihm rechts oder links vorbeizutreiben. Und zwar in dem Moment, wo du von ihm hörst. Weil er so bedeutsam ist. Stell dir vor, wie im Wasser. Ein riesiger Pfahl. Und du wirst mit dem Schiff dran rechts oder links vorbeisegeln müssen. Rechts oder links wirst du langsegeln. Ja, du musst eine Entscheidung treffen. Und wenn du links vorbeisegelst, du ihn links liegen lässt, da steht zwar vielleicht dran von der Welt gesagt, nur unentschieden. Aber Johannes erklärt uns Todesurteil unterschrieben. Wir haben jetzt darüber nachgedacht, wie wichtig und wie bedeutsam Jesus ist. Das passt auch zur Wiedergeburt, zum Heiligen Geist, zur Zeit des neuen Bundes, was auch gerade im ersten vier Kapitel von Johannes sehr stark betont wird. Der neue Bund, die neue Zeit. Dann kommt der Konflikt. Dann kommt die Jüngerschaftsunterweisung. Wir sind diejenigen, die berufen sind, Jesus in diese Welt zu bringen. Bitte betet für das Werk Jesu in eurer Stadt, in eurer Region. Betet für die Verkündiger. Betet für eure Gemeindeleitung. Betet für unseren Bund. Betet für unsere Regierung. Betet für unsere jungen Leute. Betet. Betet. Denn dieses Wirken des Geistes muss auf die treue Verkündigung von Gottes Wort hin einsetzen. Und niemand von uns hat das in der Hand. Der Geist ist souverän. Er wirkt, in dem Moment, wo er es für richtig hält. Und betet doch dafür. Stellt euch vor, von diesem Ort steigt wirklich ein Gebetsteppich zum Himmel auf. Wird der Herr das unbeantwortet lassen, wenn ihr darum betet und fleht, dass euer Leben wirklich würdig sein darf, dieser existenziellen, endzeitlichen Person Jesu Christi zu entsprechen, in eurem Leben ein Schmuck zu sein? Ihr habt euch heute alle schön gemacht und das ist gut so. Und Jesus wünscht sich, dass unser ganzes Leben ihn schön macht, unser ganzes Leben ihn preist, ihn unseren König, ihn unseren Herrn. Wir haben eine so, so große Berufung. Und wenn du noch nicht wirklich dazugehörst, darfst du im Glauben einfach jetzt Ja sagen zu Jesus, dem, der für deine Schuld gestorben ist, der sein Leben gegeben hat, dir Leben zu geben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Amen.